onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 516. Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise durch den ganzen Kontinent. Unser erster Beitrag führt uns sowohl in den Norden Lateinamerikas, nach Mexiko, als auch in den tiefen Süden, nach Chile. In beiden Ländern sollen Lebensmittelkennzeichnungen, sogenannte Etiquetas, dabei helfen, die zunehmende Verbreitung von Übergewicht und Diabetes einzudämmen. Die auffälligen Warnhinweise könnten sich auch als eine wichtige Waffe im Kampf gegen Covid-19 erweisen. Denn für übergewichtige und an Diabetes erkrankte Personen besteht ein hohes Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs. In Chile löste eine Fahrpreiserhöhung vor 2 Jahren eine landesweite Protestwelle gegen die desolate Sozialpolitik aus. Eine zentrale Forderung der Demonstrierenden war die Ersetzung der aus der Zeit der Diktatur stammenden Verfassung durch eine demokratische. Anfang Juli hat der Mitte Mai gewählte Verfassungskonvent seine Arbeit aufgenommen. In einer historischen Wahl wurde die Mapuche-Vertreterin Elisa Loncón zur Präsidentin des Gremiums bestimmt. Zur Zusammensetzung des Verfassungskonvents und zu Perspektiven des Prozesses hört ihr Ausschnitte aus einer Diskussionsveranstaltung, welche der NPLA in Kooperation mit anderen Initiativen im Mai organisiert hat. Zu Wort kommen darin die Journalistin Sophia Boddenberg, die Feministin Karina Noales und die Mapuche-Vertreterin Natividad Yanquileo. Doch zu Beginn der Sendung noch eine Nachricht aus Honduras, wo ein weiterer Tatbeteiligter an der Ermordung der Umweltschützerin Berta Cáceres schuldig gesprochen wurde. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
La Corte Suprema de Justicia hondureña declaró culpable a David Castillo de operaciones de la empresa Desarrollos Energéticos como coautor del delito de asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
Honduras. Am 5. Juli wurde David Castillo Mejía durch den Nationalen Strafgerichtshof von Honduras für mitschuldig an der Ermordung von Berta Cáceres erklärt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Präsident des Energieunternehmens Desarrollos Energéticos, kurz DESA genannt, einer der Hintermänner des Auftragsmordes an der Umweltschützerin ist. Gemeinsam mit dem Umweltmanager des Unternehmens und DESAs ehemaligem Sicherheitschef hatte Castillo 4 Auftragsmörder angeheuert, welche vor gut 5 Jahren Berta Cáceres ermordeten. Castillos 6 Mittäter wurden bereits 2019 zu langjährigen Haftstrafen von 30 und mehr Jahren verurteilt. Ihn erwartet eine Haftstrafe zwischen 25 und 30 Jahren. Das Strafmaß soll Anfang August verkündet werden. Berta Cáceres Familie und der Rat der indigenen Völker Honduras, Copin, begrüßten den Schuldspruch als großen Sieg für alle HonduranerInnen. Die kriminellen Machtstrukturen, welche für Bertas Ermordung verantwortlich sind, haben es nicht geschafft, die Justiz zu korrumpieren, hieß es in der offiziellen Erklärung Copins. Allerdings sind die geistigen Urheber des Verbrechens, die Eigentümer von DESA, noch auf freiem Fuß, erklärte der Anwalt der Familie. Es wird aber alles daran gesetzt, dass auch diesen der Prozess gemacht und somit der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Berta Cáceres wurde am 2. März 2016 in ihrem Haus in der Ortschaft Esperanza in der westhonduranischen Region Rio Blanco erschossen. Bereits Monate vor ihrer Ermordung erhielt Cáceres Morddrohungen. Als Copins Koordinatorin hatte sie sich gegen das von DESA geplante Staudammprojekt Agua Zarca eingesetzt. Auch weitere Mitglieder der Organisation wurden im Zusammenhang mit den Protesten gegen das Bauvorhaben ermordet. Die Lenca-Indigenen, welche in der Region Rio Blanco leben, befürchten mit Bau des Staudamms ihre Lebensgrundlage, den Rio Gualcarque, zu verlieren. Der Fluss ist ihnen nicht nur heilig, sondern sie essen auch seine Fische und bewässern mit seinem Wasser ihre Felder. All das sehen sie in Gefahr, wenn der Staudamm den Flusslauf unterbricht. Deswegen fordern sie auch die Rücknahme der Konzession für die industrielle Nutzung des Rio Gualcarque.
Onda Hinhörer. Menschenrechte auf den Punkt. Heute
Verdad.
Wahrheit.
Justicia.
Gerechtigkeit.
Memoria.
Erinnerung.
Folter, sexualisierte Gewalt, Mord und Verschwindenlassen von Personen. Durch Militärs, bezahlte Auftragskiller, Kartelle oder Banden. Das schreit nach Aufklärung, damit die Luft zum Atmen reicht. Ein Recht auf Wahrheit.
Die wahren Täter und die Verstrickungen, was da alles vertuscht wurde und warum, wenn das nicht benannt wird, dann kann es immer wieder passieren.
Wie kam es dazu? Und kann man es vermeiden zukünftig?
Faschistische und militarisierte Gruppen mit engen Beziehungen zu Staats- und Sicherheitsorganen. Zum Beispiel in Deutschland. Stichwort NSU.
Die Bombe ist 2004 hochgegangen. Wir wurden als Täter dargestellt.
Juristische Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen tut Not. Für Gerechtigkeit. Stichwort Colonia Dignidad.
Deutsche Behörden haben weggesehen und wir sind unserer Verantwortung bisher nicht gerecht geworden.
Stichwort ermordete Medienschaffende in Honduras, aber nicht nur dort.
Dass viele dieser Morde nie aufgeklärt werden. Das ist ein Klima der Straflosigkeit, das erzeugt ein Klima der Angst.
Die Überlebenden und die Angehörigen brauchen Anerkennung und Orte des Gedenkens. Erinnerung als Menschenrecht.
Wir trauern um die Toten, die keine Stimme mehr haben. Wir müssen mit einem schrecklichen Trauma leben, dass wir nichts unternehmen konnten, als sie starben.
Für uns ist es sehr schmerzhaft, nicht zu wissen, ob sie in Massengräbern verscharrt wurden, ob sie ins Meer geworfen wurden oder wo sie sind.
Menschenrechte sind ein Muss.
Onda Hinhörer. Argumente, Infos, Umfragen. Aus Deutschland und Lateinamerika.
Vor gut einem Jahr starb in Mexiko der erste Mensch an Covid-19. Was aufhorchen lässt, im Vergleich zu den Covid-Opfern in Deutschland war er relativ jung. Und er hatte Diabetes. Diabetes mellitus zählt zu einem der wichtigsten Risikofaktoren bei einer Covid-19-Erkrankung. In Mexiko litt jeder dritte Verstorbene an dieser Vorerkrankung. Aber auch andere, durch falsche Ernährung verursachte Krankheiten, sind unter den Pandemie-Opfern verbreitet. 44% der Verstorbenen litten am Bluthochdruck und 21% an Übergewicht. Aber auch im Rest von Lateinamerika leiden viele Menschen an Krankheiten, die durch ungesunde Ernährung verursacht werden. Vielleicht ist ja die Pandemie Anlass, sich dem Thema zu stellen. Ein Anfang ist gemacht. Onda hat sich in Chile und Mexiko umgehört.
Die Covid-19-Pandemie traf Mexiko besonders hart. Ursache ist eine Epidemie, mit der das Land seit Jahren zu kämpfen hat. Diabetes.
Las personas con diabetes tengan una susceptibilidad mayor a padecer infecciones.
Die auch als Zuckerkrankheit bezeichnete Stoffwechselstörung kann sowohl genetisch bedingt sein, als auch erworben werden. Gerade Patienten, die unter letzterem Diabetes-Typ leiden, wissen oft nichts von ihrer Erkrankung. Viele haben keine Beschwerden und über Jahre langsam zunehmende Müdigkeit und Schlaffheit werden nicht als Diabetes-Symptome erkannt. Da Diabetes aber häufig mit Übergewicht und Bluthochdruck einhergeht, kann sie zu Langzeitfolgen wie Herzinfarkten und Schlaganfällen führen. Und Diabetes erhöht auch das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung.
De hecho, las infecciones son una de las primeras causas individuales de la mortalidad en personas con diabetes.
Alejandro Calvillo ist Vorsitzender der Organisation El Poder del Consumidor, die Macht des Verbrauchers, welche seit Jahren von Regierung und Industrie Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit der MexikanerInnen fordert. Denn Hauptauslöser der erworbenen Diabetes ist neben Mangel an körperlicher Betätigung eine ungesunde Ernährung. Stark zuckerhaltige Nahrungsmittel und Getränke, aber auch hochverarbeitete Produkte wie Brot, Nudeln oder Kuchen erhöhen das Risiko, an Diabetes zu erkranken.
Hay una alta vulnerabilidad de la población mexicana frente a esta pandemia.
Die Mexikaner sind wegen der starken Verbreitung von Diabetes und Übergewicht in besonderem Maße durch Covid-19 gefährdet. Beide Krankheiten sind wegen der zunehmend schlechteren Ernährung auf dem Vormarsch.
Erklärt Calvillo. Er fordert, dass die VerbraucherInnen besser darüber informiert werden, was sie essen.
Tenemos que combatir esta situación. Los consumidores deben tener información.
Und ein erster wichtiger Schritt sei bereits getan, ergänzt Calvillo. Damit bezieht er sich auf die Einführung von Lebensmittelkennzeichnungen in verschiedenen Ländern Lateinamerikas. Diese klären die VerbraucherInnen darüber auf, welche Zutaten in den Produkten stecken. Die Warnhinweise wurden zuerst in Chile eingeführt, wo seit 2016 eine Reihe von Regelungen zur Kennzeichnung von Lebensmitteln gelten. Senator Guido Girardi ist Vater des zugrunde liegenden Gesetzes. Er erklärt dessen grundlegende Ideen.
Die Kennzeichnung sollte für alle verständlich sein und diese Warnhinweise versteht sogar ein Kind. Darüber hinaus ist verboten, für ungesunde Produkte Werbung zu machen. Sie dürfen auch nicht durch auffällige Verpackungen oder Spielzeug die Aufmerksamkeit von Kindern auf sich ziehen.
Vamos a presentar al sujeto denominado Tigre Antonio. Hace creer a los niños que si consumen su producto va a triunfar en el deporte.
Este mamífero nórdico, conocido por el alias de el oso polar,
no se pueden vender en colegios si tienen estos sellos.
Und der Verkauf in Schulen ist auch verboten. So wollen wir die Industrie dazu bringen, den Zucker-, Salz- und Fettgehalt zu senken.
Paula Goitia ist Lebensmittelingenieurin. 2016 arbeitete Goitia für ein Unternehmen, das Produkte für den chilenischen Markt entwickelt.
Muchas industrias tuvieron que trabajar duro en el sentido de querer.
Als die Kennzeichnungspflicht eingeführt wurde, haben wir uns bemüht, die Rezepturen so zu ändern, dass Zucker, Salz und Fettgehalt sinken, um die Warnhinweise auf den Verpackungen zu vermeiden.
Para evitar colocar este símbolo negro, ¿no? Este símbolo pare así de advertencia.
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die ChilenInnen Produkte mit weniger der auffälligen Warnhinweise bevorzugen. 5 Jahre nach Einführung der Kennzeichnungspflicht hat das Institut für Ernährung und Nahrungsmitteltechnologie Chiles eine Studie zu ihrer Auswirkung auf das Kaufverhalten durchgeführt. Diese ergab einen starken Rückgang beim Kauf von Getränken und Lebensmitteln mit hohem Zucker- oder Salzgehalt. Noch einmal Paula Goitia.
Entonces, como consumidores, sí, yo he observado dentro de mi círculo cercano, ¿verdad? Y personalmente, que ha habido un cambio.
Kennzeichnung hat dazu geführt, dass auch ich und meine Freunde anders einkaufen. Wir wählen Produkte mit weniger Warnhinweisen. Und wir schauen auch mal auf die Zutaten. Das hat die Industrie dazu bewegt, gesündere Produkte auf den Markt zu bringen.
un poco obligar a la industria y empezar a hacer los alimentos en alguna medida más sanos.
8 Monate nach Einführung der Kennzeichnungspflicht in Mexiko führte auch El Poder del Consumidor eine Untersuchung ihrer Auswirkungen durch. Diese zeigte eine Reihe positiver Effekte. Allerdings gibt es noch immer viele Hersteller, die sich nicht an die neuen Normen halten, erklärt Alejandra Contreras, Koordinatorin der Kampagne Ernährungsgesundheit der Organisation.
Tenemos puntos a resaltar. El primero es que la implementación del etiquetado ha sido exitoso en nuestro país.
Die Einführung der Kennzeichnungspflicht war an sich ein Erfolg. Sie hat unter anderem dazu geführt, dass die Verpackungen für Kinder nicht mehr so attraktiv sind.
El uso de los personajes en los productos que no deben estar consumiendo los niños. Otro punto a resaltar es que la
Und der Anteil schädlicher Inhaltsstoffe wurde auch gesenkt. Allerdings versucht die Industrie mit Tricks wie der doppelten Frontseite die Warnhinweise zu verstecken.
Immer mehr Lebensmittelverpackungen sehen auf der Vorder- und Rückseite gleich aus. Einziger Unterschied? Nur auf einer Seite sind die unbeliebten Warnhinweise abgebildet. So lassen sie sich beim Einräumen ins Regal leichter verstecken. Rena Barnabé ist eine gesundheitsbewusste Krankenschwester aus Oaxaca und begeistert von der neuen Kennzeichnungspflicht. Trotzdem ist auch sie auf die Täuschungsmanöver der Lebensmittelproduzenten hereingefallen.
Ich war auf der Suche nach einem zuckerarmen Joghurt. Auf der Verpackung konnte ich keinen Warnhinweis sehen und kaufte den Joghurt. Zu Hause stellte ich dann fest, dass dieser trotzdem sehr süß war. Und als ich die Verpackung umdrehte, sah ich den Warnhinweis. Jetzt kaufe ich einen ohne Warnhinweis, auch wenn der teurer ist.
Jetzt ist die Behörde für Verbraucherschutz am Zug. Sie muss etwas gegen solche Tricksereien unternehmen. Ob das allerdings ohne den Druck von Organisationen wie El Poder del Consumidor geschehen wird, ist fraglich.
Ahora sí, con el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas, podrás hacer elecciones más saludables.
Cuidemos la salud de nuestras familias.
Combate la obesidad y fortalece tu sistema inmune.
Ya no te hagas daño, corta por lo sano.
Alianza por la Salud Alimentaria.
Am 4. Juli trat in Chile erstmalig der Verfassungskonvent zusammen. Das Gremium, das in den kommenden Monaten eine neue Verfassung für Chile schreiben wird. Die Sitzung endete mit einer historischen Entscheidung. Die 155 Mitglieder wählten die Mapuche-Vertreterin Elisa Loncón Antileo zu ihrer Präsidentin.
Felei Marimari Pulambien, Marimari Compuche.
Nach ihrer Wahl dankte und grüßte Elisa Loncón alle Menschen in ganz Chile auf Mapudungun, der Sprache der Mapuche, und auf Spanisch.
Esta convención que hoy día me toca presidir transformará Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres.
Elisa Loncón kündigte an, der Verfassungskonvent, dem sie nun vorsteht, werde Chile zu einem plurinationalen, interkulturellen Chile machen, in dem die Rechte der Frauen und der Sorgearbeitenden geachtet und in dem die Mutter Erde und das Wasser geschützt würden. Dieser Traum ist der Traum unserer Vorfahren, sagt sie, gerichtet an die Mapuche. Und dieser Traum wird jetzt Wirklichkeit. Es sei möglich, fährt sie fort, Chile neu zu gründen, neue Beziehungen zwischen den Mapuche, den anderen indigenen Gemeinschaften und allen Nationen im Land aufzubauen.
Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile.
Am 15. und 16. Mai hatte die chilenische Bevölkerung die 155 Vertreterinnen und Vertreter für den Verfassungskonvent gewählt. Wie ist dieses Gremium zusammengesetzt? Wie sind die Kräfteverhältnisse? Und was sind die entscheidenden Fragen? Wie steht es zum Beispiel um den plurinationalen Staat oder um den Feminismus? Und wie realistisch ist eine Abkehr vom Neoliberalismus? Dazu haben wir Ende Mai bei einer Veranstaltung mit der Journalistin Sophia Boddenberg, mit der feministischen Kandidatin für den Verfassungskonvent Karina Noales, mit der gewählten Mapuche-Vertreterin Natividad Yanquileo und dem Cabildo Berlin gesprochen. Auf npla.de findet ihr auch den Link zum Mitschnitt der Veranstaltung. Hier hört ihr nun einen Auszug daraus.
Wir begrüßen Sie und euch ganz herzlich zu unserer Diskussion über die Revolte in Chile und den Weg zu einer neuen Verfassung.
Viele werden sich an die Bilder aus Chile erinnern, an den Tagen, als Chile aufgewacht ist. Chile despertó am 18. Oktober 2019. Es war der Beginn massiver und monatelanger Demonstrationen breiter Bevölkerungsteile aus Kritik an einem neoliberalen System, das sich in ganz unterschiedlichen Bereichen des alltäglichen Lebens in Chile äußert und an den Strukturen aus der Militärdiktatur, die einfach immer noch fortdauern. Aus dieser Kritik kommt sehr schnell die Kernforderung der Proteste nach einer neuen Verfassung. Aus diesen Protesten heraus, die einen massiven Druck entwickelt haben, auch auf die Politik, haben die politischen Parteien tatsächlich im November 2019 schon sich auf einen Prozess geeinigt, der einen verfassungsgebenden Prozess in die Wege leitet. Am 25. Oktober 2020 kam es zu einem Referendum über die Frage, ob es eine neue Verfassung geben soll. Tatsächlich kam es so, dass das Apruebo-Lager für eine neue Verfassung fast 80%, also eine massive Zustimmung, sammeln konnte.
Der Verfassungskonvent hat 155 Mitglieder. Das Gremium, das nun etwa ein Jahr Zeit haben wird, um die neue Verfassung zu schreiben. Jetzt würden wir gerne Sophia Boddenberg fragen. Sophia, du bist ja in Santiago und hast die Ereignisse auch beobachtet und kommentiert. Was sind deiner Einschätzung nach die wichtigsten Ergebnisse?
Also eines der wichtigsten Ergebnisse ist auf jeden Fall, dass die rechte Regierungskoalition Vamos por Chile weniger als ein Drittel der Sitze erhalten hat. Das hatten sie von Anfang an geplant und gehofft, um dann anschließend im Verfassungskonvent tiefgreifende Veränderungen blockieren zu können, weil alle Aspekte der neuen Verfassung mit einer Zweidrittelmehrheit befürwortet werden müssen, zumindest nach den aktuellen Regelungen. Die können eventuell noch verändert werden. Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist, dass parteiunabhängige Kandidaten und Kandidatinnen sehr viele Sitze erhalten haben. Vertreter und Vertreterinnen sozialer Bewegungen, unter anderem der feministischen Bewegung, verschiedener Umweltbewegungen in verschiedenen Teilen Chiles. Der Sieg der sozialen Bewegungen der parteiunabhängigen Kandidaten und Kandidatinnen und der linken Parteien ist sehr bemerkenswert, weil die Wahl Ausgangsbedingungen extrem ungleich waren. Zum Beispiel in der offiziellen Fernsehwahlwerbung hatten parteiunabhängige Kandidaten und indigene Völker nur eine Sekunde Zeit für ihren Wahlwerbspot im Vergleich zu mehreren Minuten von den traditionellen Parteien. Und auch die finanzielle Ausgangslage war extrem ungleich, sowohl von der staatlichen Finanzierung als auch von den Wahlspenden. Und trotzdem haben sie es geschafft, in den Konvent gewählt zu werden.
Ja, danke. Wir wollten unsere Fragen jetzt kurz an Natividad Yanquileo richten, die ja tatsächlich in das Gremium gewählt worden ist, was jetzt die Verfassung ausarbeiten darf. Sie ist als Vertreterin auf den reservierten Sitzen für Indigene angetreten. 7 dieser 17 Sitze sind für die Mapuche reserviert gewesen. Natividad Yanquileo ist Anwältin und ist aber als Sprecherin der inhaftierten Mapuche im Hungerstreik vor allem bekannt geworden. Natividad, nochmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Was bedeuten denn diese Ergebnisse für dich und für die Mapuche?
Buenas tardes a todas y a todos. Hay varias conversaciones que quedan pendientes respecto de la participación en sí.
Hallo und danke für die Einladung. Es bleiben einige offene Punkte. Dabei geht es zum Beispiel um Fragen der Beteiligungsmöglichkeiten. Die ganze Entwicklung ist ja ein Ergebnis der sozialen Revolte. Dabei kamen verschiedene Bewegungen zusammen, darunter auch die Bewegung der Mapuche, die schon seit der Diktatur darum kämpft, Land oder Territorien zurückzuerhalten.
Zu der Zeit waren auch die ChilenInnen an einem Punkt, dass sie nicht mehr weiter konnten. Es kam die Fahrpreiserhöhung der U-Bahn. Die SchülerInnen und Studierenden waren es, die die Proteste begannen. Das war die eigentliche Ursache dafür, dass die Parteien sich auf das Abkommen für den Frieden und eine neue Verfassung einigten und es schließlich zum Referendum kam, in dem die Bevölkerung dann eine Entscheidung traf.
En llamar a un plebiscito para ver si se quería cambiar la Constitución y de qué forma, además, como se señaló, se iba a cambiar la Constitución y es ahí donde el pueblo decide.
An dieser Stelle brach die Verbindung zu Natividad Yanquileo leider ab. Wir konnten erst später wieder mit ihr sprechen und vorerst ging es mit den anderen Referentinnen weiter.
Karina Noales, du bist als Kandidatin der feministischen Dachorganisation Coordinadora 8M nominiert worden.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por la iniciativa de pensar juntas.
Hallo, danke für die Einladung und vor allem dafür, die Initiative über diesen für Chile so bedeutsamen historischen Moment gemeinsam nachzudenken. Seitens der Coordinadora Feminista 8M, der feministischen Dachorganisation 8. März, haben wir viel darüber diskutiert, ob wir Kandidatinnen für die Wahl zum Verfassungskonvent aufstellen wollten. Das ausschlaggebende Argument war, dass diese Wahl die wichtigste sein würde seit der Wahl Salvador Allende's im Jahr 1970, also seit einem halben Jahrhundert.
La elección más importante en medio siglo en Chile. Esto es fruto de un proceso constituyente que se abre el 18 de octubre de 2019.
Dieser verfassungsgebende Prozess wurde durch die Proteste, die im Oktober 2019 begannen, eingeleitet. Einige Parteien, die schon den Neoliberalismus nur verwaltet hatten, dachten, sie könnten den Verfassungsprozess in kontrollierten Bahnen halten und begrenzen. Wir wollten die Begrenzungen und Einschränkungen aushebeln oder umgehen. Und so kam es auch in dieser Wahl. Wir haben auf unsere eigenen Kräfte vertraut. An den ersten Tagen der Revolte haben wir eine sehr wichtige Erfahrung gemacht. Wir alle, Millionen von Menschen, die auf der Straße waren, haben in dem Moment dasselbe empfunden. Wir dachten, das könnten wir auch bei den Wahlen ausdrücken, und zwar ohne uns Parteien unterzuordnen.
Logramos entrar a la convención. Nosotras siempre dijimos, si entra una, entramos todas.
Wir Feministinnen haben immer gesagt, wenn auch nur eine von uns in den Verfassungskonvent kommt, dann sind wir alle dabei. Aber zum Glück sind viele von uns in den Konvent gewählt worden. Wir erleben den ersten verfassungsgebenden Prozess weltweit, in dem der Feminismus zum Massenphänomen geworden ist. Im letzten Jahrhundert spielte er in Lateinamerika eine sehr untergeordnete Rolle. Heute hat er in Chile jedoch eine zentrale Bedeutung und ist unumgänglich. Wir sehen hier auch den ersten paritätisch, also je zur Hälfte mit Männern und Frauen besetzten Verfassungskonvent weltweit.
Importancia central e ineludible. Se trata del primer proceso constituyente paritario en el mundo también.
Jetzt besteht die nächste Herausforderung sozusagen darin, dass sich ja die restlichen Mitglieder des Verfassungskonvents einigen müssen auf die Kernforderungen. Sie müssen ja sozusagen einen Konsens finden in den entscheidenden Punkten. Wie schätzt du die Chancen dafür ein, dass das gelingt, in dem Wissen, dass die chilenische Linke auch mitunter sehr zerstritten ist?
Also bei bestimmten Forderungen wäre sicher eine Mehrheit möglich, zum Beispiel bei der Verankerung der sozialen Rechte in der Verfassung, wie Bildung, Gesundheit, also ein öffentliches und funktionierendes und staatlich finanziertes Bildungs- und Gesundheitssystem. Auch, dass Chile sich als plurinationaler Staat konstituiert, dass Wasser entprivatisiert wird und es eine öffentliche Trinkwasserversorgung gibt und die Merkantilisierung und Kommerzialisierung des Wassers aufhört, das Rentensystem. Und ein weiterer wichtiger Aspekt sind die natürlichen Ressourcen oder auch Gemeingüter, die momentan auch privatisiert sind und auf denen auch das ja extraktivistische Wirtschaftsmodell basiert und wo auch der Großteil der wirtschaftlichen Interessen hintersteht. Ich denke, das werden die Aspekte sein, bei denen es am schwierigsten sein wird, eine Zweidrittelmehrheit zu finden.
Wenn ihr wissen wollt, was Karina Noales zu den Chancen für ein Ende des Neoliberalismus denkt oder wenn ihr sonst mehr von dieser Diskussion hören wollt, findet ihr Details und den Link zum Mitschnitt der Veranstaltung auf npla.de.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de